die Hände, wo man jemanden, ist es eingeschaltet? Gut. Wo man jemanden für eine spezielle Aufgabe suchte. Und da standen Sachen wie, ja, die Aufgabe oder die Stellenbeschreibung bestand darin, mit Simatec S5/S7 Steuerungen hantieren, objektorientierte Analysen und Designs nach UML bestellen oder erstellen, C++ und Visual Basic, Windows und Unix Programmiersprachen beherrschen und als Kriese auf der Torte noch GUI Tools in Relational Databanken integrieren. Und ich dachte, ich verstehe überhaupt nichts, oder? Keine Ahnung, worum es sich da handelt. Es tönt interessant und wichtig und so. Und stellte mir vor, jemand meldet sich da und kriegt den Job aus Versehen. Jemand, der es auch nicht versteht, meldet sich einfach und kriegt den Job dann aus Versehen. Und weil er nichts von GUI und Symantec versteht, telefoniert er halt den ganzen Tag ein bisschen in der Welt herum und schleicht ab in die Stadt zum Kaffee trinken oder feiert überhaupt krank, oder? Und würde wahrscheinlich nicht lange gehen und er wäre seinen Job wieder los. Und da können wir hier als Christen und als Einzelchristen und als Gemeinde können wir Gott wirklich dankbar sein, dass wir nicht sind wie jener dort, der seine Stellenbeschreibung nicht versteht, weil unsere Stellenbeschreibung, die Stellenbeschreibung für uns Einzelne und als ganze Gemeinde, die uns Gott gegeben hat, die versteht jeder auf Anhieb. Oder ob wir es dann machen oder nicht, ist eine andere Frage, aber verstehen tun wir es schon. Und das ist unsere Stellenbeschreibung, Stellenbeschreibung für jeden Christen und für jede christliche Gemeinde. Das bekannte Wort hier, Matthäus 28, 18. Und Jesus redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und jetzt, was diesen Worten so ein spezielles Gewicht gibt, das sind wichtige Worte, gehören zu den wichtigsten Worten der Bibel. Und was ihnen so ein spezielles Gewicht gibt, war das oder ist, dass es der auferstandene Jesus war, der diese Worte aussprach. Nach seiner Kreuzigung. Nach einer Kreuzigung sagt ein Mensch normalerweise nichts mehr, oder? Weil nach einer Kreuzigung ist man normalerweise mausetot, oder? Aber Jesus wurde nach seiner Kreuzigung wieder lebendig. Und mehr als lebendig, weil er ist ja dann auferstanden. Und er sprach diese Worte nicht mehr als der ehemalige Zimmermann von Nazareth, sondern als der auferstandene Christus, der schon auf dem Weg war, seinen Platz einzunehmen, zu Rechten des Vaters oder auf dem Platz der Autorität. Und schon die ersten dieser letzten Worte, welche Jesus auf dieser Welt sprach, waren ganz starke Worte. Meine, oder? Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Wow, oder? Wer hat jemals so etwas gesagt? Wem ist jemals so etwas in den Sinn gekommen? Und es ist wichtig, dass wir nicht vergessen, dass wir es präsent haben, was für einem Gott wir dienen im Namen Jesu, damit die Realitäten uns nicht so erdrücken. Es ist der Gott, welcher alle Macht hat im Himmel, oder? Gott hat alle Macht in der geistlichen Welt, in der Ewigkeitsdimension, aber auch auf Erden, unserer manchmal so schönen Welt, dann ist es einfach zu glauben, aber manchmal ist es eben auch eine echt widerwärtige Welt. Und trotzdem, Gott hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und Jesus gab immer wieder Menschen auch Ratschläge, wie sie gerade, wenn die Welt eben so richtig widerwärtig ist, dann kommen Zweifel, oder? Dann kann man, wenn man dann so etwas hört, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, irgendwie innen fragt man sich dann, ja, hey, stimmt das wirklich, oder? Und Jesus sagte in einer ähnlichen Situation, aber als er noch sozusagen als Ex-Zimmermann unterwegs war, sagte er einen komischen Satz, glaubt ihr mir nicht? Viele Menschen haben ihm ja kein Wort abgekauft, oder? Er hat ja nicht nur Fans gehabt, sondern viele haben ihn abgelehnt. Und er sagte zu ihnen damals, glaubt ihr mir nicht, so glaubt wenigstens meinen Werken, damit ihr erkennt und wisst, dass in mir der Vater ist und ich im Vater bin, also im Vater Gott, oder? Und Jesus sprach diese, und heute ist die Welt ist voller, und unsere Gesellschaft, unser Land ist voller Menschen, die nicht an Gott glauben, die zu Jesus keine Beziehung haben. Und Jesus, und manchmal nagt es an uns, weil über die Medien und über unsere Ausbildung und überall sickert dieser Unglauben hinein, oder? Aber was soll das heißen? Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann glaubt wenigstens meinen Werken, also dem, was ich tue. Jesus sprach diese Worte als auf dieser vor 2000 Jahren, als auf dieser Welt hier höchstens ein paar hundert Menschen an ihn glaubten. Und heute, 2000 Jahre später, oder, sind ungefähr 2,5 Milliarden Christen unterwegs auf diesem Planeten. Menschen, die auf den Namen Jesu getauft sind. Also das meint er mit Werken, oder? Werke, das, was er macht, was Jesus macht. Und seine Lehre hat sich über alle Kontinente verbreitet, oder? Sogar auf Antarktika soll es 7 Kirchen geben. Wovon die eine hat ein bisschen die bulgarische Kirche von Antarktika, die hat scheinbar Nachwuchsprobleme. Aber die anderen laufen relativ gut, oder? Und es gibt über 1 Million Kirchgemeinden und Kirchen auf dieser Welt. 2000 Jahre später, nachdem er diese Worte gesagt hat. Und das hat schon, wir müssen das auch sehen, oder? Wir dürfen nicht nur auf unsere Zweifel schauen und auf die Theorien, sondern wirklich schauen wir seine Werke an, oder? Und wir stehen in dieser Tradition, eine mächtige Tradition, und die Arbeit, riesige Arbeiten, ein riesiges Werk ist gewachsen, aber uns geht die Arbeit trotzdem nicht aus. Auch die nächsten Worte, die Jesus da in unserer Stellenbeschreibung für uns formulierte, sind relevant, wo es heißt, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wichtig, dass wir auch diese Worte richtig einordnen. Es waren Worte, welche Jesus zu seinen Jüngern sprach, um sie zu motivieren, selber wieder Jünger zu machen. Was ist es jetzt genau, ein Jünger? Wieder mal repetieren, oder? Jünger ist ein bisschen wie viele so dieser religiösen Worte. Wie ein bisschen komisch, oder? Hört man findet dieses Wort eigentlich nur in der Bibel. Was heißt es genau übersetzt? Das griechische Wort könnte man sehr, Jünger tönt irgendwie nach Jünger, oder? Also der Christian ist Jünger, bist du jünger als ich, oder? Nicht, hä? 55. Bisschen jünger, siehst du? Ich, ah, ich. Okay, gut. Ja, immerhin. Oder? Und das Wort Jünger hat überhaupt nichts mit Altersunterschied zu tun. Das griechische Wort Mathetes könnte man hingegen, es gibt ein sehr gutes Wort in der deutschen Sprache, um es zu übersetzen. Und es ist das Wort Lehrling, oder? Denn ein Jünger ist eben genau wie ein Lehrling, ein Mensch, welcher von einem Meister, ein Jünger muss, oder muss einen Meister haben, und der Jünger muss von diesem Meister Theorie und Praxis lernen. Nicht nur Theorie, nicht nur Kopfwissen, auch Praxis, oder? Aber auch nicht nur Praxis, einfach etwas machen, sondern auch biblische Theorie, oder? Ein richtiger Jünger, eine richtige Jüngerin folgt Jesus als Lehrmeister nach, hat Jesus zum Lehrmeister und lernt von ihm Theorie und Praxis. Theorie und Praxis worüber oder wovon? Theorie und Praxis einer persönlichen Beziehung mit Gott. Das ist, was Jesus die Menschen lehren wollte und immer noch will, lehren will und immer noch lehren tut. Eine persönliche Beziehung mit Gott. Und Menschen, Jesus ist gekommen, um Menschen, die bereit sind dazu, in diese Nachfolge zu rufen. Das war einer seiner Hauptjobs, Jünger zu berufen und auszubilden. Und diese Aufgabe hat er seinen Jüngern dann übergeben. Und es gibt eine lange, lange Kette solcher Übergaben. Die letzten 2000 Jahre sind immer wieder Menschen sind in diese Jüngerschaft, in diese Nachfolge eingetreten. Jüngerschaft ist das Angebot und die Herausforderung, die Jesus an uns richtet. Jünger sein, zum Beispiel im Gegensatz zu Kirchgängern, oder? Wo alles auf den Sonntagmorgen konzentriert ist. Jünger sein auch im Gegensatz zu Menschen, welche schon irgendwie an Gott glauben, aber eigentlich sind sie einfach Materialisten, oder? Und Jüngerschaft auch im Gegensatz zu solchen, habe unter meinen Bekannten ein, zwei Leute, die haben eine positive, die finden Jesus lässig und finden ihn interessant, aber eigentlich sind sie Esoteriker, oder? Sie sind nicht Jünger Jesu, sondern sie sind diese Esoteriker, haben eine ganze Menge von solchen Gestalten, wo sie irgendwas von ihnen beziehen. Jüngerschaft auch im Gegensatz zu Menschen, welche schon irgendwie an Gott glauben, aber der Mammon, also der Stutz auf Deutsch, Mammon heißt auf Deutsch Stutz, oder? Oder ihre Gefühle sind für sie das Wichtigste, oder ihr Job, oder sonst irgendein Götze. Jünger haben das nicht. Sie haben alle möglichen, zum Teil beträchtlichen Mängel, aber Jünger Jesu müssen eine klare Priorität haben, und die ist, Jesus nachzufolgen, und zwar durch all Böden durch und um all Bögen um. Und da ist eine enge Beziehung zum ersten Gebot aus dem Alten Testament, wo Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist wichtig, das ist eingebaut in diesem Wort Jünger, wie es im Neuen Testament steht, in der Originalfassung, eben in diesem Lehrlingsstatus. Von einem Meister und nur von einem Meister, nicht noch sieben andere daneben, Theorie und Praxis zu lernen. Das ist, was Jesus unter Jüngerschaft verstand und was wir auch darunter verstehen sollen. Noch etwas steht in der Stellenbeschreibung, die Jesus seinen Jüngern wie dir und mir oder hinterlassen hat. Wir sind berufen, hinzugehen. Wir sind berufen, hinzugehen. Er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt. Jünger müssen irgendwo hingehen und eben auf andere Menschen zugehen. Und ist eingebaut, sollte eingebaut sein in unserer Jüngerschaft, dass es uns wichtig ist, auch wieder mal irgendwo einen Jünger zu machen. Und wie entstehen Jünger, oder? Habe mir das auch ein, zweimal überlegen müssen, schon im Leben. Wie funktioniert das eigentlich? Jesus sagt es im Markus-Evangelium in einer ähnlichen Abschiedsrede, erklärt er es, wie es geht. Wir können ein Riesenbüro aufmachen und via Beeinflussung und Manipulation und gutes Vorbild sein und weiß nicht was oder so. Jesus Rezept war, also im Markus-Evangelium drückt er es so aus, er sprach zu ihnen, geht hin, also wieder dieses Hingehen in alle Welt, und predigt das Evangelium, gang nochmal eins zurück, Noah. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium, oder? Das Evangelium hat die Kraft, wir haben keine Kraft, Jünger zu machen. Wir können höchstens machen, was die Welt auch macht, Menschen vereinnahmen, aber so entstehen keine Jünger. Jünger entstehen, wenn wir das Evangelium predigen. Sind wichtige Worte hier, wuchtige Worte, Worte, um die wir nicht herumkommen, wenn es uns ernst ist, als Einzelne und auch als ganze Gemeinde. Diese Worte bringen unseren gottgegebenen Auftrag irgendwie auf einen ganz kleinen Punkt, oder? Nichts mit Simon Tech und Gui und so, sondern einfach ein paar ganz knappe Worte. Sie sind unser, das ist unser Auftrag, das ist unsere Stellenbeschreibung. Und natürlich ist das eine Herausforderung und es ist heutzutage in dieser sich atomisierenden, in ihre kleinsten Bestandteile auflösenden Gesellschaft, ist das so schwierig wie noch selten, einfach hinzugehen, einfach auf Menschen zuzugehen. Das ist gar nicht mehr so einfach heutzutage. Und man erlebt nicht immer nur Schönes und Tolles, wenn man es tut, wenn man hingeht und das Evangelium predigt. Ich ging kürzlich auch wieder mal hin, oder? Und zwar zum Kollegen eines Kollegen, auf der Rheintaler Seite des Appenzellerlandes, weil ging es scheinbar mega schlecht und lebensgefährlich schlecht und ich und mein Kollege, der diesen Kollegen besser kennt, haben gesagt, du, jetzt gehen wir hin und hauen es dem nochmal richtig um die Ohren, oder? Und was für ein riesiger Leerlauf, das war, oder? 150 Kilometer Leerlauf, weil, obwohl wir angemeldet waren, hat er die Türe dann nicht aufgemacht. Und wir machen uns richtig Sorgen um diesen Menschen. Und er machte die Türe nicht auf und tat so, als wenn er nicht zu Hause gewesen wäre, oder? Schade, oder? Bin fast überzeugt, er wäre zum Glauben gekommen, weil mein Kollege ist ein Oberschnorri, oder? Und aber das war seine Entscheidung, oder? Irgendwie hat er so gemacht. Und ja, das ist im ersten Moment, solche Erfahrungen sind echt entmutigend. Er hat seine Entscheidung getroffen, ich habe auch eine Entscheidung getroffen. Und zwar diese, ich werde jetzt wieder mehr und öfter hingehen. Einfach auf Menschen zugehen. Muss nicht mal das Appenzellerland fräsen, oder? Aber auf Menschen zugehen, welche Jesus noch nicht kennen, davon hat es auch hier genug, oder? Und ein Gespräch anfangen mit ihnen. Und zwar eben kein Gespräch über Gott und die Welt. Wenn wir versuchen, Jünger zu machen, oder wenn wir unserem Auftrag, Jünger zu machen, nachkommen wollen, und wir sollen nicht über Gott und die Welt sprechen, sondern unser Gespräch soll sein über Gott und das Evangelium von Christus Jesus, unserem Erlöser, oder? Das muss drin sein. Dann gibt es ein gutes Gespräch. Und es war schon damals so, als Jesus noch live aufgetreten ist in Judäa und Samaria und Jerusalem. Und es hat sich bis heute nicht geändert. Weltmenschen kommen höchst selten zu uns hier hinein. Sie sterben lieber irgendwo draußen in ihren Sünden. Es liegt an uns, hinzugehen. Es ist schon 2000 Jahre so gewesen. Es liegt an uns, hinzugehen und das Evangelium zu predigen. Und selbst wenn wir es tun, ist es alles andere als sicher, dass sie darauf anspringen. Und trotzdem sollen wir es auch tun. Und wenn wir es dann tun, geht es uns hast du auch manchmal den Eindruck, also ich habe manchmal den Eindruck, das Christentum ist hierzulande ein bisschen wie ein Ladenhüter geworden, oder? Anderen Kontinenten und Kulturen ist es mega frisch, aber hier ist es ein bisschen wie ein Ladenhüter, oder? Und bin immer wieder mit Menschen konfrontiert, welche so über unseren Glauben denken, dass es ein Ladenhüter ist, ein Stück Vergangenheit, die hinter uns liegt. Und das wirklich Schlimme ist, irgendwie stimmt das sogar, oder? Noch vor ein paar Jahrzehnten war das Christentum, oder? Eine überall präsente Ideologie, oder? Als ich noch in die Schule ging, da war das erste Fach in meinem Zeugnis war biblische Geschichte und Sittenlehre, oder? Ja? Hast du das auch noch gehabt, Christian? Du bist noch zu jung für das, ja? Oder? Und es war eine Art wie ein Dach darüber, über die ganze Gesellschaft, das Dach des staatlich organisierten Christentums, oder? Und das ist zu einer Art Ladenhüter geworden. Heutzutage erbauen sich Menschen lieber per Yoga auf oder missionieren über das Klima oder irgend so etwas. Oder? Darum ist es so mega wichtig, dass wenigstens wir Jünger uns an unseren gottgegebenen Auftrag halten, nicht einfach irgendetwas machen, oder? Und unser Auftrag war aber eben gar nie eine staatstragende und wenn möglich noch politisch korrekte christliche Ideologie zu vertreten, sondern das Evangelium sollen wir verkündigen. Das volle Evangelium, nicht ein halb volles, nicht ein halb leeres, sondern das volle Evangelium sollen wir verkündigen. Vom Schöpfer Gott, von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Erlöser, dass es keine Erlösung gibt. Jesus hat gesagt, niemand kommt zum Vater, wenn nicht durch mich, oder? Also durch ihn, oder? Und vom Heiligen Geist auch noch, der ist auch noch dabei im vollen Evangelium, unserem Lehrer, unserem Tröster, unserem Fürsprecher, der uns in alle Wahrheit führt, oder? Und das ist das volle Evangelium einer persönlichen Beziehung zu Gott, oder? Nicht nur in der Theorie irgendwo, sondern auch in der Praxis. Auf der Kopfebene schon auch, oder? Auf der Herzensebene aber auch, oder? Und auf der Handlungsebene auch. Das ist der Motor einer richtigen Jüngerschaft. selber zu erleben und es dann anderen weiterzugeben, dass es für uns Menschen möglich ist, durch Jesus Christus, nur durch Jesus Christus ist es möglich, in eine persönliche Beziehung mit unserem Schöpfergott einzutreten und diese ein Leben lang zu unterhalten, oder? Eine persönliche Beziehung mit Gott, das ist, was Jesus proklamierte hier unten, oder? Und so in diesem Leben und über dieses Leben hinaus ins ewige Leben, das gehört auch noch dazu, zum vollen Evangelium, gute Erfahrungen zu machen mit Gott, oder? Darum haben wir dieses Banner aufgehängt in der Lobby draußen, weil wir sollen uns daran erinnern, jedes Mal, wenn wir zur Türe hineinkommen, darum geht es, diese persönliche Beziehung mit Gott, oder? Und ich habe so, als ich da an dieser Predigt herum schraubte und was macht man, wie macht man eine Predigt? Schrauben und hämmern und so, oder? Ist mir da aufgegangen, irgendwie vielleicht wurde uns darum amtlicherseits das Singen verboten und die Kaffeemaschine abgedreht, oder? Weil Gott uns daran erinnern will, worum es eigentlich geht. Bei uns hier lesen wir unsere Stellenbeschreibung für uns als Einzelne und für uns als ganze Gemeinde noch einmal. Geht hin und macht alle Völker zu Jüngern. Was? Klemmt. Geht hin und macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und das ist mir mega wichtig, immer wieder wird es mir wichtig, dass wenn wir es tun, wenn wir das tun, wenn wir hingehen und Jünger machen oder versuchen zu machen, das steht am Schluss dieser Dings, steht diese Verheißung, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das jetzt, glaube ich, das 21. Januar, gell? Da ist ein Mega-Zusammenhang. Wenn wir in unserem Auftrag unterwegs sind, dann erleben wir das. Wir erleben das viel stärker. Vielleicht am Sonntagmorgen ist es noch ein bisschen stärker, aber das Erleben Gottes ist nie so stark, also bei mir wenigstens, wenn ich irgendwo hingehe und meinem Auftrag nachkomme, unser aller Auftrag. Und das ist ein direkter Zusammenhang und auch die Verheißung liegt auf dem, oder? Das Markus-Evangelium setzt noch etwas hinzu. Markus-Evangelium hat am Schluss eben auch eine Abschiedsrede, oder? Des Auferstandenen. Das Markus-Evangelium setzt noch hinzu, dass denen, die hingehen und das Evangelium predigen, Zeichen nachfolgen werden. Zeichen bedeutet, Gott gibt ein Zeichen, bestätigt Worte, bestätigt unsere Worte. Und ausnahmsweise hat meine Predigt gar keinen richtigen Schluss, außer dieser Schluss, dass ich euch an diesen Zusammenhang erinnern möchte und erinnern soll und uns alle ermutigen soll. Ein Auge anzufangen, darauf zu halten, wo wir das Evangelium verkündigen. Das spüre ich mega stark in der letzten Zeit, wo wir hingehen und das Evangelium verkündigen. Da ist Gott bei uns alle Tage und bestätigt unsere Worte durch Zeichen. Die Leute fangen an, Sachen zu erleben, wenn wir auf sie zugehen, das Wort Gottes in sie hineinsprechen. Also viele von uns haben es schon erlebt, aber das ist der Zusammenhang. Hier, das müssen wir ein Auge draufhalten. Meine Fahrt ins Appenzellerland, ein Schuss in den Ofen, oder? Aber auf der Rückfahrt habe ich gemerkt, der Kollege, mit dem ich fuhr, dem ist irgendwie der 20er runtergefallen. Der, den wir eigentlich besuchen wollten, den hat es nicht erwischt. Aber mein Kollege hat echt was mit Gott erlebt. Und er hat mir gesagt, das ist das erste Mal seit 20 Jahren, dass ich so etwas erlebe. Hat einen Erweckungsschub gehabt. Und ist gar kein Musterschüler, mein Kollege. Aber er hat den Zusammenhang sofort gespürt. Wir sind hingegangen und wir haben erlebt, wie Gott mit uns ist. Und ich möchte heute einfach, kommt, Leute, stehen wir auf. Ich möchte euch segnen mit diesem Zusammenhang hier. Also nicht, ich möchte euch segnen, sondern ich hatte den Eindruck, ich soll euch segnen. Mit diesem, dass das irgendwie in unserem Leben mehr wieder anfängt zu ticken. Herr, ich danke dir, dass du uns, wir sind deine Jünger von heute, nicht alle in der gleichen Qualität und Intensität, aber wir sind deine Jünger von heute und wir wollen es ernst nehmen. Und du nimmst uns auch ernst, Herr. Du willst uns auch ernst nehmen. Und du streust heute Morgen in jedes offene Herz und in jedes Leben, das dafür Platz hat, und zu jedem Menschen, der dafür Platz macht, säst du einen neuen Samen hinein. Dieses Zusammenhangs zwischen dem Hingehen, effektiv auf Leute zugehen, den ganzen kleinbürgerlichen Zirkus beiseite setzen, dass sich das nicht gehört und jetzt sag's lieber das nächste Mal und oh, jetzt habe ich es auch wieder vergessen. Hingehen und das Evangelium predigen und erleben, dass alle Macht dir gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und erleben den Zusammenhang, dass Zeichen folgen werden. Es geht nicht um unsere dürren Worte, sondern es geht darum, was du nachher machst in unserer Aussaat. Sei gesegnet mit einer neuen Aussaat. Einer Aussaat von Jüngerschaft, einer Aussaat des Evangeliums. Und dabei bei dieser Aussaat ist eine völlig neue Qualität der Zeichen. Sei gesegnet mit Zeichen und Wundern und Gaben des Heiligen Geistes. Und sie kommen nicht irgendwie vom Guru aus Amerika, sondern sie kommen von Jesus. Und sie sind zum Teil hochgradig übernatürlich. Und sei gesegnet mit der Realität Gottes in deiner Verkündigung. Und wenn du es tust, kommt sie in dein Leben. Und plötzlich hast du diese Qualität in deinem Leben, die Qualität der Zeichen. Es kommt nicht auf dich an. Du musst gar nichts können. Du musst nur das Maul aufmachen. Und der Heilige Geist wird durch dich sprechen und wird es noch bestätigen, was du sagst. Sei gesegnet im Namen Jesu mit einer neuen Stufe der Jüngerschaft oder einer neuen Phase der Jüngerschaft. Alles andere, gibt so vieles auf der Welt, was auch noch wichtig wäre. Geld in Job und deine Beziehung und deine Familie, es ist alles auch wichtig. Aber Jünger haben eine Priorität. Und es ist die Priorität, das Evangelium zu verkündigen. So erleben wir Gott am nächsten und am stärksten. Sei gesegnet mit Mut, mit Zuversicht, mit Glauben und mit Gelegenheiten und der Geistesgegenwart, diese Gelegenheiten wahrzunehmen. Und sei gesegnet mit einem Jünger dieses Jahr oder einer Jüngerin. Nicht einem Jünger oder einer Jüngerin von dir, sondern mit einer Jüngerin von Jesus. Gott segne deine Aussaat. Gott wird dabei sein in deiner Aussaat. Und du kommst deiner Stellenbeschreibung so viel näher, wenn du es tust. Sei gesegnet mit einem neuen Ansporn dazu. Im Namen Jesu. Amen.